SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Deutschland ist in diesem Jahr 35 Jahre wiedervereint. Der 3. Oktober erinnert ja jedes Jahr daran, dass aus zwei Staaten wieder einer wurde. An diesem Wochenende waren wir hier im Saarland Gastgeber, beziehungsweise unsere Landeshauptstadt Saarbrücken. Und ja, dieser Tag ist aber mehr als ein großes Fest. Er steckt auch voller persönlicher Geschichten. Das gilt für Menschen, die aus der DDR ins Saarland kamen. Das gilt für Partnerschaften und Freundschaften, die nur durch den Fall der Mauer möglich wurden. Unsere SR3-Reporterin Jona Hitschler hat Saarländerinnen und Saarländer getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, wie sie ganz persönlich den Mauerfall und die Wiedervereinigung erlebt haben.
Erfahren habe ich es, glaube ich, durch Fernsehen, also Nachrichten, ja genau. Also es war sehr ergreifend, weil man so das Gefühl hatte, dass der Wunsch der Menschen, des Volkes irgendwie sich erfüllt hat.
Ich glaube, ich habe das damals gehört, wie ich auf dem Kongress war. Ne? War auf dem Kongress und ja, da war schon so eine richtige Aufbruchstimmung da dann.
Ich glaube, das war spät abends. Das war so eine Freude, wirklich. Also, da kommen mir jetzt noch die Tränen. Ja, weil das ist doch furchtbar, wenn ein Volk so grausam geteilt wurde. Und jetzt ist das so wunderschön, dass alles wieder zusammengewachsen ist.
Wir haben Fernsehen geschaut, genau. Das war schon sehr ergreifend gewesen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten. Sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
So begrüßt der Tagesthemenmoderator Hans-Joachim Friedrichs die Zuschauerinnen und Zuschauer am Abend des 9. November 1989. In ganz Deutschland starren die Menschen auf ihre Fernsehgeräte. Die Mauer ist offen. Ein Moment, der die Welt verändert. In dieser Nacht feiern Menschen überall in Deutschland. Und auch Bärbel Ganster aus Duttweiler hat Grund zum Feiern.
Hallo, hi. Schön, dass das geklappt hat. Ja.
Der Fall der Mauer öffnet für sie eine Tür zu einer Freundschaft, die jahrzehntelang nur auf Papier existiert.
Mal rumdrehen, dann sehen Sie, von wann das ist.
1960.
Also ich kenne die wirklich, seit ich denken kann.
Wir sitzen vor dem Hochhaus in Saarbrücken, in dem sie lebt, auf einer Bank. Bärbel hält ein kleines Schwarz-Weiß-Foto in der Hand. Darauf ihre Freundin Christine. Ein Waldstück im Hintergrund, kurze blonde Haare, ein Kleid mit Strumpfhosen, den Ball in der Hand und ein offenes Lächeln in die Kamera.
Ich wusste aber gar nicht, dass ich das habe. Süß, oder?
Total schön.
Und das ist ein Kleidchen von mir.
Ach,
ja.
Da war die Familie aber sehr, sie waren sich
ganz
sehr nah,
dicht.
Ne?
Ja, ja, immer, bis jetzt.
Seit Bärbels Geburt kennt ihre Familie eine Familie in Dresden, mitten in der DDR. Damals sucht Christines Mutter eine Partnerfamilie im Westen, mit denen sie Briefe und Päckchen austauschen kann. So entsteht der Kontakt zwischen Bärbel und Christine, das Mädchen auf dem Foto. Sie werden Brieffreundinnen.
Also die Briefe mussten ja am Anfang, die wurden ja kontrolliert von ihrer Seite. Und ich bin sicher, meine, die geschrieben wurden auch. Das heißt, man hat einfach nur erzählt, was mache ich denn jetzt? Aber zu erfahren von jemandem, der weit wohnt, wie es ihm geht, was er tut, was er macht, welchen Beruf er ausübt, wie er ihn ausübt, das ging ja damals so gut wie nur brieflich. Und das war schon toll, jemanden zu haben, eine Brieffreundin, die weiter weg wohnt und die aus ihrem Leben ein bisschen was erzählt.
Bärbel muss mit ihrer Familie insgesamt 13 Mal umziehen. Mal ins Ruhrgebiet, mal zurück ins Saarland. Ihr Vater wechselt wegen der Arbeit immer wieder den Standort und die ganze Familie zieht mit. Freundinnen, Freunde, Schulen, alles ändert sich ständig. Nur Christine bleibt. Aber die beiden können sich nicht besuchen. Also schreiben sie jahrelang Briefe. Bis Bärbel 21 Jahre alt ist. Da treffen sie sich zum allerersten Mal. In Prag, auf dem Wenzelsplatz. Denn Bärbels erster Mann bekommt keine Einreisegenehmigung für die DDR.
Es war unheimlich spannend. Und wir sind dann Arm in Arm um den Platz gelaufen, das weiß ich noch. Es war Winter, es war kalt. Und es gab dort in so einem kleinen Kabäuschen Blumen, Nelken. Und sie blieb davor stehen und sagte, Bärbel, guck mal, es gibt hier Blumen. Also es hat richtig wehgetan.
Bärbels Familie ist in Gedanken immer bei ihrer Partnerfamilie in der DDR. In den 80er Jahren beteiligen sie sich auch an Aktionen, um an die Menschen in der DDR zu denken. Sie stellen Kerzen ins Fenster als Zeichen der Solidarität.
Und die wurden recht teuer verkauft. Und dann hieß es, stellt die für die DDR ins Fenster. Da habe ich mal gedacht, komisch. Ob die Christine wohl das sehen kann? Also wir haben sowas gekauft und ich weiß, damals hatten wir nicht sehr viel Geld und die waren relativ teuer, so Plastikzeug da noch. Aber die standen im Fenster, wurden mit den Kerzen angezündet und ich habe immer gehofft, Christine sieht von Saarbrücken aus in Dresden meine Kerzen. Ja, kann man heute wirklich nur drüber lachen, aber es war so.
1989 passiert das, womit Bärbel und viele andere nicht rechnen.
Und dann sitze ich im Herbst zu Hause, das Telefon klingelt, meine Schwester ruft an und sagt, Bärbel macht das Fernsehen an. Warum? Die Mauer ist gefallen. Ich sage, welche Mauer? Also, welche Mauer ist gefallen? Wo ist eine Mauer umgefallen? Was interessiert mich, dass eine Mauer umgefallen ist? Nee, die Mauer ist gefallen. Und das war unglaublich.
Und plötzlich ist klar, was früher unmöglich war, ist jetzt ganz selbstverständlich.
Ich dachte, dass wir die Leute niemals auf normalem Weg sehen können. Dass wir nicht ohne Probleme hinfahren können. Ich war einmal zwischendurch schon noch in Dresden. Aber es war immer so eingeschränkt und man konnte sich nicht frei bewegen und man musste sich bei der Polizei melden. Und jeder hat erkannt, dass du aus dem Westen bist. Und ich habe die Christine gefragt, wieso wissen alle, dass ich aus dem Westen komme? Deine Schuhe. Ich sage, wie meine Schuhe? Ja, du hast Westschuhe an. Und das waren normale Schuhe. Aber es waren halt keine Plastikschuhe.
Auch nach der Wiedervereinigung bleibt der Kontakt zwischen den beiden eng. Über Politik sprechen die beiden kaum.
Und dieses Ost-West, das hat nicht getrennt. Das hat uns zumindest nicht getrennt. Nee, hat uns nicht getrennt. Es hat uns zusammengehalten durch das Schreiben und hinterher durch die Treffen. Nee, aber ansonsten hat das nicht beeinträchtigt. So in dem Sinne würde ich sagen, nee. Es war nur für mich halt interessant, dass sie erfahren hat, ein bisschen von uns hier. Denn Dresden war die Stadt der Ahnungslosen, das Tal der Ahnungslosen. Da kam kein Westfernsehen hin. Und deswegen wussten sie vieles nicht, was in anderen Teilen der DDR zu sehen war. Die Chance hatten sie nicht. Und wenn wir uns getroffen haben, konnte ich manches erzählen und sie konnte manchmal auch ein bisschen versteckt auch etwas erzählen über das, wie es bei ihnen drüben war.
1995 stirbt Christine mit nur 45 Jahren an Krebs. Für Bärbel ist das ein schwerer Schlag. Die Freundschaft zu ihrer Familie bleibt trotzdem lebendig.
Der Kontakt ist voll da und ich kriege jedes Jahr zum Geburtstag einen Familiengruß, weil die natürlich am Geburtstag der Schwester an mich denken, weil ich einen Tag später Geburtstag habe. Also jedes Jahr kommt was zu meinem Geburtstag. Ist immer noch Kontakt da. Das ist jetzt ja schon 65 Jahre.
Und nach unserem Treffen schickt mir Bärbel noch diese Nachricht.
Ich habe jetzt beim Wühlen in den Kisten natürlich vieles gefunden, was ich zum Teil verdrängt habe. Aber mir ist jetzt auch noch eine Bedeutung von Christine klar geworden. Trotz des vielen Hin- und Herziehens. Sie war immer eine Konstante. Sie war immer meine Freundin. Während durch die vielen Umzüge, Schule wechseln, 2 Jahre Schule wechseln. Und damals war es ja sehr schwierig, in Kontakt zu halten. Und ich glaube, das könnte ein Grund sein, warum ich das bis zum Schluss so auch gehalten habe.
Nicht nur für Bärbel Ganster hat der 9. November 1989 alles verändert. Auch viele Saarländerinnen und Saarländer erzählen, was die offene Grenze für sie bedeutet.
Im Prinzip, dass meine Verwandten jetzt hier zu uns reisen können, ohne irgendwelche Anträge, ohne alles. Wir können die besuchen. Wir können mit denen telefonieren, ohne Anmeldung.
Ich glaube, unter den Voraussetzungen wäre ich nicht mehr in die, sagen wir jetzt mal, Ex-DDR gefahren. Nur weil die Mauer gefallen ist, ich bin jetzt gerne im ehemaligen Osten. Mir gefällt es sehr gut dort.
Dann wäre ich hier nicht rüber. Dann hätte mir gar keine Chance gehabt, rüber zu kommen. Nur als Rentner durfte man ausreisen.
Und auch für Mario Kühn-Dach ist der Fall der Mauer entscheidend.
Klingt so ein bisschen kitschig, aber da kamen mir auch echt die Tränen, weil ich gedacht habe, wow, Gott sei Dank ist das passiert. Also Gott sei Dank ist diese Grenze geöffnet worden, die Mauer gefallen und die Wiedervereinigung vonstatten gegangen, weil ich weiß nicht, wie mein Leben ohne aussehen würde.
Ich treffe Mario am Staden in Saarbrücken. Wir sitzen auf einer Bank am Kinderspielplatz. Mario kommt 4 Tage nach dem Mauerfall zur Welt, am 13. November 1989. Damals lebt seine Familie noch in der DDR, in Wurzen bei Leipzig.
Das ist immer sehr witzig, wenn man das irgendwo hinschreibt als Geburtsort, weil das hier natürlich kein Mensch kennt.
Schon vor seiner Geburt stellen seine Eltern einen Ausreiseantrag. Sie wollen die DDR verlassen.
Dann gab es halt diesen Antrag, den bekam man zugeschickt. Und auf dem Antrag stand drauf, dass der im Geheimen auszufüllen war. Und wir haben herzlich gelacht, weil meine Eltern das tatsächlich gemacht haben. Der eine ist mit seinem Antrag in die Küche, die andere ist mit ihrem ins Wohnzimmer gegangen und hat dann da heimlich so für sich das aufgeschrieben, was so die Beweggründe, also musste mehr oder weniger wie so ein Motivationsschreiben das machen und musste schreiben, warum man denn jetzt die DDR verlassen wollte. Und das war schon ganz witzig.
Bevor der Antrag überhaupt bearbeitet wird, fällt in Berlin die Mauer. Und Marios Mutter liegt noch immer im Krankenhaus. Seine Geburt und der Mauerfall liegen nur 4 Tage auseinander.
Ja, dann meine Mutter so halb im Delirium, kam dann einen Tag drauf ihre Schwiegermutter ins Krankenhaus, um mich zu besuchen, meine Mutter zu besuchen. Und ist dann ins Krankenhaus und hat zu meiner Mutter gesagt, Annette, die Mauer ist gefallen. Da hat meine Mutter ganz ungläubig geguckt und gesagt, was, wovon redest denn du da? Die Mauer ist doch nicht gefallen, die können doch nicht die Mauer wegmachen. Das kann nicht sein. Die hat es nicht geglaubt. Also ich kann es verstehen, ne? So, wenn man sich die ganze Geschichte dazu anguckt, man hätte es nicht geglaubt, aber ja, das ist so ein bisschen ihre Geschichte dazu.
Über ihre Zeit in der DDR reden Marios Eltern bis heute kaum.
Also dadurch, dass in den Erzählungen immer Alltag fehlt, also wurde nie viel darüber gesprochen, ja, wie wirklich diese Situation aussah mit Repressalien, jetzt so abseits von diesen Episoden vom Opa und der Feuerwehr, gibt es keinen, der mal gesagt hätte, wir mussten immer aufpassen, was wir sagen oder sonst irgendwas.
Warum sie Wurzen verlassen wollen, erzählen sie ihm nie.
Ich habe das immer mal versucht, auch gerade jetzt, als wir noch mal dort gewesen sind letztes Jahr, haben wir auch so ein bisschen was ausgetauscht, immer mal was Neues erfahren, aber auch eher so Sachen aus dem Freizeitbereich.
Hast du das Gefühl, dass deine Eltern mit der DDR und ihrer Vergangenheit gar nichts mehr zu tun haben wollen?
Ja, ich glaube. Das kann man so fassen, da kann man schon sagen, sind Brücken abgebrochen worden. Die meisten, die wichtig waren, der beste Freund, der Bruder, späterhin noch meine Großmutter aus Leipzig, alle haben die DDR und oder Ostdeutschland, jetzt bis auf meine Tante und ihre Familie, haben die das alle hinter sich gelassen, zugunsten von verschiedenen Gründen.
Trotzdem spürt Mario, dass diese Jahre in der DDR ihn bis heute in den Knochen stecken.
Ich habe an beiden mein ganzes Leben lang rumgearbeitet, dass die zur Wahl gehen. Weil meine Eltern Wählen prinzipiell abgelehnt haben. Und zwar mit der Begründung, früher mussten wir wählen und wir hatten dabei eigentlich keine Wahl. Und das hat so eine tiefe Skepsis in den beiden zurückgelassen, dass die das sehr lange abgelehnt haben. Ich bin unfassbar froh und glücklich gewesen, dass die also mindestens zur letzten großen Europawahl das erste Mal wirklich ihre Stimme demokratisch abgegeben haben.
Dass seine Eltern über vieles aus ihrer Vergangenheit schweigen, das hat Mario mittlerweile akzeptiert.
Damit habe ich Frieden gemacht inzwischen. Wie gesagt, gerade weil ich zum Beispiel jetzt auch verstanden habe, dass mein Vater da also auch gar nicht engagiert war, gar nicht involviert war und das halt auch alles immer nur abgelehnt hat. Ich habe aber den Punkt erreicht, wo ich sage, ich weiß jetzt, was ich darüber wissen möchte.
Die DDR ist 89 Geschichte. Marios Familie darf ausreisen und für sie beginnt ein neues Kapitel. Nach der Wende ziehen sie nach Bayern. Dort wohnen sie ein paar Jahre, bis sie nach Hessen ziehen und dann weiter nach Nordrhein-Westfalen. Als Mario 18 Jahre alt ist, lernt er über das Internet seinen heutigen Mann kennen und zieht der Liebe wegen ins Saarland.
Ich bin hier unfassbar herzlich empfangen worden, hat da auch praktisch nicht mit Vorbehalten, Ressentiments, Vorurteilen oder sowas zu kämpfen, sondern es war den Leuten egal. Ich war nett, die war nett. Also ich bin hier sehr angekommen, ja.
Im Saarland studiert Mario an der Universität des Saarlandes historisch orientierte Kulturwissenschaften. Mit einem Unikurs fährt er nach Bonn und besucht dort das Haus der Geschichte.
Wir kamen an die Station mit der Wiedervereinigung. Da standen natürlich Fragmente der Mauer mit Graffitis drauf und allem drum und dran. Und es gab eine große Videoleinwand und auf der liefen Videoaufnahmen damals von diesem Zeitpunkt. Es war ja alles mit Live-Berichterstattung, die Leute waren ja mit Kameras dabei und so dieses ganz berühmte Fernsehbild, das man kennt, wo die Schranke dann hochgeht und die ersten Trabis da durchfahren und die Grenze halt wirklich offen ist.
Und erst dort, viele Jahre nach dem Mauerfall, spürt er, was dieser Tag für sein eigenes Leben bedeutet.
Das war so ein Moment, wo mir schlagartig bewusst geworden ist, wie wichtig dieser Zeitpunkt für mein Leben ist, weil das halt meine persönliche Biografie komplett beeinflusst hat. Also alles, wir ziehen einmal quer oder dreimal quer durch Deutschland und wo ich jetzt heute bin. Aber das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, klingt so ein bisschen kitschig, aber da kamen mir auch echt die Tränen, weil ich gedacht habe, wow, Gott sei Dank ist das passiert. Also Gott sei Dank ist diese Grenze geöffnet worden, die Mauer gefallen und die Wiedervereinigung vonstatten gegangen, weil ich weiß nicht, wie mein Leben ohne aussehen würde. Also allein jetzt auch der Umstand, dass ich jetzt der Liebe wegen hier bin, das hätte es wohl nicht gegeben. Und auch, dass wir hier sitzen. Deswegen, also es ist schon ziemlich verrückt.
Mario hat akzeptiert, dass seine Eltern über die Vergangenheit schweigen. Er akzeptiert auch, dass das ihre Entscheidung ist. Und er findet seinen eigenen Weg, damit umzugehen.
Jetzt gerade Leipzig ist ein Ort, wo ich gerne mal wieder hinfahren möchte, um Erinnerungen aufzufrischen, um das heute mit eigenen Augen noch mal anders wahrzunehmen und gleichzeitig aber auch, um wirklich noch mal zu meiner Familie und das klingt jetzt kitschig, aber auch zu meinen Wurzeln noch mal Kontakt aufzunehmen, da noch mal nachzugehen, ja.
Viele hier im Saarland haben damals die Grenze in der DDR überquert.
Also ich bin als Jugendlicher und als Erwachsener in die DDR eingereist, weil ich in Thüringen Verwandte habe. Und das war furchterregend an der Grenze. Die Kontrollen, die Autos wurden auseinandergenommen. Es war nicht besonders schön.
War schon eine leichte Tortur gewesen. Also war sehr gewöhnungsbedürftig zu seiner Zeit. Ja, diese Kontrollen an den einzelnen Stationen, so mit Spiegel unterm Auto und manchmal Seitenverkleidung vom Auto aufschreit. Ja. Und dann, uns ist es passiert, wir hatten zufällig eine Bildzeitung im Handschuhfach. Haben sie ja auch links gemacht. Oh, Propagandamaterial und so, direkt beschlagnahmt.
Ja, die waren teils ziemlich penetrant, weil die sehr, sehr genau waren. Die waren schon scharf, die Kontrollen. Also sehr genau alles aufmachen und so weiter. Wurde ja auch oft per Mundart kolportiert, machen Sie mal einen Koffer auf. Oder sowas, ne?
Ja, ich habe zu dieser Zeit in West-Berlin gewohnt und bin auch mehrfach nach Ost-Berlin eingereist. Immer mit Angst, weil ich einen russischen Nachnamen habe vom Großvater her. Und es war immer mit Ängsten verbunden, ob ich noch mal gut zurückkomme.
Nächste Station, Fischbach.
Hallo. Hi.
Dort wohnt und arbeitet Nina Gutensohn. Sie hat genau diese Fahrten als Kind selbst erlebt.
Hier hoch?
Ja, einmal hoch.
Sie arbeitet als Kindertagespflegerin und betreut bis zu 5 Kinder bei sich zu Hause.
Ach nee, ganz lieb hier.
Das ist quasi das Kinderzimmer, ne? Also wo wir dann spielen.
Nina Gutensohn kommt 1977 in Saarbrücken zur Welt. Ihre Familie lebt schon lange hier. Das Saarland ist ihr Zuhause. Nur ihr Opa zieht irgendwann weiter. Bei einer Kur lernt er seine zweite Frau kennen, eine Berlinerin. Er folgt ihr nach West-Berlin, mitten hinein in die geteilte Stadt. Eine Insel im Osten, rundherum von der DDR eingeschlossen. Und Nina und ihre Familie, die besuchen ihn regelmäßig.
Er war ja frei, konnte sich ja frei bewegen. Und klar, mein Opa ist 7 geboren, der war schon ziemlich alt. Ne? Der hatte auch 2 Weltkriege miterlebt. War im zweiten auch Soldat. Für so jemanden ist das ja so gesamt gesehen dann, ne? Also dann ist das nur so ein kleiner Teil, ne? Also dann kennt er noch ganz andere Zeiten.
Für ihren Großvater ist das Leben in West-Berlin Normalität. Über die Mauer spricht er kaum. Nina kann sich noch gut an ihre erste Reise nach Berlin erinnern. Sie ist 10 Jahre alt, als sie das erste Mal mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Berlin fährt.
Die Strecke immer durch die ehemalige DDR, das war total beängstigend im Endeffekt, weil man wurde angewiesen, man darf auf gar keinen Fall den Zug verlassen. Und am Bahnsteig, an jedem Bahnhof sind die Soldaten patrouilliert. Und das war schon irgendwie sehr einschüchternd und beängstigend. Ne? Oder auch der Gedanke, warum sollte man jetzt nicht mal kurz raus dürfen?
Und auch der Moment, an dem sie das erste Mal vor der Mauer steht, hat sich tief in ihr Gedächtnis eingebrannt.
Die Gräber im Endeffekt, die fand ich auch so schlimm. Ne? Also da standen ja auch überall Kreuze dann, wo klar war, hier ist jemand drüber gegangen, wurde erschossen und hier. Ne? Also da, das ist fast wie so ein Friedhof dann auch. Ne? Diese genau am Brandenburger Tor, wo es ja heute ganz anders aussieht.
Nina erinnert sich noch an jedes Detail.
Und natürlich die Situation an der Mauer, der auch sogenannte Todesstreifen.
Der sogenannte Todesstreifen verläuft direkt an der Berliner Mauer. Ein breiter, kahler Streifen aus Sand. Er ist von Zäunen und Stacheldraht durchzogen. Dazwischen stehen Wachtürme mit Soldaten, die jeden Meter überwachen.
Also mich hat das total betroffen gemacht als Kind. Der Gedanke, dass wenn hier jemand einen Schritt nur drüber gehen will, dass der erschossen wird und überall diese Riesentürme, auf denen auch immer bewaffnete Soldaten standen. Und es ist klar, die stehen nur da, falls jemand flüchtet. Ne?
3 Jahre später, da ist Nina 13, fällt die Mauer in Berlin.
Ja, also wir waren am Fernsehen. Das hat sich ja schon angebahnt auch. Und dann hat man das ganz intensiv verfolgt. Und sich einfach gefreut, ne?
Und von jetzt auf gleich können Nina und ihre Familie ohne Kontrollen zu ihrem Opa nach Berlin fahren.
Plötzlich ist alles offen, ne? Also vorher war das schon dieses Gefühl von, wir sind umschlossen. Und man ist hier so ein bisschen gefangen, ne? Also man darf ja dann auch aus West-Berlin, ne? Man durfte ja da auch nicht raus. Obwohl man selbst ja nicht drin war, sondern draußen. Um es mal so auszudrücken, trotzdem war man in dem Fall drin. Weil West-Berlin war ja auch klein und umschlossen. Und dann diese neue Freiheit, die ist dann schon krass, ne? Oder da freut man sich auch drüber.
2001 zieht Nina dann auch nach Berlin, zu ihrem Opa. Sie will hier Lehramt für Theologie und Geographie studieren. An der Ost-Uni, der Humboldt-Uni.
Dann kriegt man auch so mit, wie alles sich jetzt entwickelt, ne? Dann wurden ja auch Gelder investiert. Und gerade im Osten hat sich noch viel mehr getan, baulich, wo alles auch mal aufgepeppt wurde, weil ja auch vieles sehr verfallen war und alt.
Heute, mehr als 30 Jahre später, bedeutet ihr der 3. Oktober mehr als nur ein freier Tag.
Ja, also ich finde, es ist total wichtig, dass das zelebriert wird, auch um das Ganze sich noch vor Augen zu halten, ne? Was da überhaupt passiert ist. Weil da geht es ja auch um eine Form von Gewaltherrschaft im Endeffekt.
Die Einheit hat viele Stimmen. Auch im Saarland. Bärbel, die ein altes Foto hütet und damit eine Freundschaft, die selbst eine Mauer nicht trennen konnte. Mario, der mit den Familiengeheimnissen aus der DDR leben gelernt hat. Und Nina, die als Kind auf den Todesstreifen blickt und Jahre später die offene Stadt erlebt. Diese 3 Begegnungen zeigen, wie bedeutend 35 Jahre Wiedervereinigung sind. Nicht nur als Rückblick, sondern als Auftrag. Unsere Freiheit zu schützen, Demokratie zu leben und im Gespräch zu bleiben. Am Ende bleibt ein gemeinsames Versprechen, dass Grenzen nicht wieder zu Mauern werden.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.